Domradio. Das Thema.
Podcast.
Spröde Predigten, schiefer Gesang und versagende Mikrofonanlagen. Gottesdienste sind nicht immer ein Quell der spirituellen Freude. Eigentlich ist die sonntägliche Messe der Höhepunkt des kirchlichen Lebens. Die Zahl der Gottesdienstteilnehmer hingegen geht seit Jahren zurück. Sind die Abläufe und Riten im Gottesdienst den Menschen zu fremd geworden? Oder haben die Versuche, die Gottesdienste alltagsnäher zu gestalten, mit Popmusik und freierer Gestaltung, eher die Besucher abgeschreckt? Oder liegt das auch an der Qualität der Predigt, der Musik, der Präsentation? Die nächsten 2 Stunden drehen sich hier im Domradio um die Frage: Gibt es so etwas wie Qualitätskriterien für Gottesdienste? Wie bestimmt man die? Und kann man durch mehr Qualität Messen attraktiver machen? Darüber spreche ich mit meinen Gästen, unter anderem mit dem Kirchenmusiker Stefan Glaser. Er bildet Popkantoren für den Gottesdienst aus. Der Kommunikationsexperte und evangelische Theologe Hilmar Gattwinkel forscht über Qualitätsmanagement bei Gottesdiensten in der evangelischen Kirche. Und gleich spreche ich mit dem Liturgieexperten und Theologieprofessor Stefan Böntert über die Frage: Kann man die Qualität eines Gottesdienstes überhaupt benennen? Und wie sehen mögliche Qualitätskriterien für Predigt, Gestaltung und Inhalt des Gottesdienstes aus? Ich bin Matthias Peter und freue mich, dass Sie das Domradio eingeschaltet haben. Das Kind mit dem Zettel in der Hand schafft es erst nach 3 Anläufen, die Fürbitte vorzulesen. Der Pfarrer hält eine langatmige Predigt und der Organist erwischt die falschen Töne. Das Ganze vor einer Gemeinde, die weit verstreut in einer großen Kirche sitzt. Der Sonntagsgottesdienst ist Höhepunkt und Mitte jeder Pfarrei in der katholischen Kirche. Doch gerade wenn der Ablauf hakt oder die Liturgie nicht ganz den Vorgaben folgt, gibt es Kritik von ganz unterschiedlichen Seiten. Entweder ist die Messe nicht fromm genug gefeiert oder ist zu steif gestaltet. Doch zwischen diesen Extremen sei die Frage gestattet: Was macht einen guten Gottesdienst eigentlich aus? Und was ist ein Gottesdienst? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Stefan Böntert. Er ist Professor für Liturgiewissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Peter.
Mal direkt die einfache wie schwierige Frage vorweg: Was ist eigentlich ein Gottesdienst?
Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums bringt eine schöne Definition dessen, was ein Gottesdienst ist, nämlich die Heiligung des Menschen. Liturgie ist ein Dialog zwischen Gott und Mensch und ihr erster Zweck besteht darin, dass Gott die Menschen anspricht, die Feiernden anspricht, die Zuwendung den Feiernden schenkt und mit ihnen Kontakt aufnimmt. Das Wichtigste ist also nicht, dass Menschen ein Bedürfnis nach Gott haben und deshalb sich Gott entgegenstrecken, sondern die Feiernden sind immer die Reagierenden. Der Agierende ist Gott an erster Stelle.
Das heißt, im Wort Gottesdienst steckt eben das Wort Gott und Dienst. Es geht also gar nicht um den Menschen. Ist also die Frage, ob der Gottesdienst die Teilnehmer ansprechen soll oder nicht, dann quasi falsch gestellt?
Nicht ganz falsch gestellt. Als erstes ist ein Gottesdienst natürlich der Dienst Gottes an den Menschen. Und erst in einem zweiten Schritt der Dienst der Menschen vor Gott, was dann natürlich einbezieht, dass die Feiernden auch durch Text, durch Zeichen mit einbezogen werden in dieses Geschehen. Denn Gott kann die Menschen nur erreichen, indem er sich menschlicher Zeichen bedient.
Und was meinen Sie mit Zeichen?
Liturgie ist ein Ritual. Und Rituale funktionieren vor allem durch das, was nicht gesagt wird, also was nicht sprachlich artikuliert wird, sondern durch Zeichenhandlungen. Und das ist der ganze Kosmos, aus dem Liturgie besteht, angefangen vom Raum, über Kleidung bis hin zu Gesten und Gebärden. Ein Gottesdienst ist dann gut und ein Gottesdienst erreicht dann sein Ziel, nämlich dass Gott die Menschen erreicht, wenn diese Zeichen sprechend sind, wenn sie ausdrucksstark sind, wenn sie den ganzen Menschen umgreifen und ihn in seiner Sinnlichkeit ansprechen. Deshalb geschieht Gottesbegegnung auch leiblich und dazu gehören dann eben auch die vielen Ausdrucksmomente der Ästhetik.
Was sind denn so typische Ausdrucksformen der Ästhetik?
Ja, also ich denke beispielsweise an die Gestaltung eines Kirchenraumes. Wenn ein Kirchenraum so gestaltet ist, dass er keine tätige Teilnahme aller Mitfeiernden ermöglicht, stellt sich natürlich schon die Frage, ob dieser Raum geeignet ist dafür.
Sie sind ja selbst Priester. Wann würden Sie sagen, dass ein Gottesdienst gut ist, dass er Qualität hat, wenn er formal alle Gebote erfüllt hat? Also es gibt ja liturgische Vorschreibungen, die zu erfüllen sind. Oder wenn er möglichst viele Menschen angesprochen hat, aber da in der Gestaltung vielleicht freier gewesen ist?
Ich sehe keinen Gegensatz zwischen diesen beiden Punkten, die Sie benennen. Ich könnte Sie mitnehmen zu Gottesdiensten, in denen alles entsprechend der Vorgaben geschieht, aber dennoch die Feier wenig inspirierend ist. Auf der anderen Seite könnte ich Sie mitnehmen zu Gottesdiensten, die völlig freigestaltet sind und auch hier keinerlei Inspiration geschieht. Natürlich braucht ein Gottesdienst Regeln. Regeln entziehen die Feier der Beliebigkeit. Regeln helfen mit, theologische Mindeststandards zu halten, die unverzichtbar sind, weil es ja um die Begegnung von Gott und Mensch geht. Zum Glück hat uns das Konzil breite Spielräume eingeräumt, in denen Gestaltung möglich ist. Das Konzil hält sich sehr zurück, etwa was die Gestaltung eines Raumes angeht, auch was die musikalische Gestaltung angeht. Von daher sind die derzeitigen Ordnungen der Liturgie durchaus, auch wenn sie eingehalten werden, offen genug, Gestaltungsspielräume zu ermöglichen, etwa durch die Einbeziehung von Licht, von Zeichen, die aus der Gegenwartskultur stammen.
Dennoch ist es ja so, dass die Zahl der Gottesdienstteilnehmer insgesamt zurückgeht. Sollte man dann vielleicht in diesem Zusammenhang nicht auch über neue Formen des Gottesdienstes nachdenken? Also es gab zum Beispiel im Kölner Dom Silent Mod, wo mit Gerüchen, mit Musik, durch eine spezielle Lichtinstallation Menschen angesprochen wurden. Formal war das kein Gottesdienst, aber das hat ja durchaus viele Menschen angesprochen. Oder Sie haben eben schon selber die Illumination von Kirchen erwähnt. Wäre es jetzt an der Zeit, über neue Formen der Gottesdienste nachzudenken?
Es gibt ja viele experimentelle Formen. Es gibt etwa in Ostdeutschland Gottesdienste für und mit ungetauften Jugendlichen, die Lebenswendefeier etwa in Erfurt oder auch Totengedächtnisfeiern, Krankensegnungen. Alles das sind Versuche, wie ich finde, durchaus gelungene. Menschen, die wenig kirchliche Sozialisation aufweisen oder auch wenig liturgische Übung haben, mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen und ihnen das Evangelium als ein tragendes Lebenskonzept anzubieten und vorzuschlagen. Quer durch die Liturgiegeschichte hindurch hat es solche Experimente gegeben. Ich bin also ein großer Freund davon und unterstütze auch solche experimentellen Formen. Was nicht heißt, und das betone ich ausdrücklich, die sakramentalen Feiern der Kirche in irgendeiner Weise anzutasten, sondern mir geht es um die Erweiterung des liturgischen Lebens. Das liturgische Leben braucht heute ein weitaus größeres Feierspektrum, als das noch in einer weitgehend homogenen Gesellschaft der Fall war, die in der Vergangenheit existiert hat.
In vielen Gemeinden ist es ja so, da gibt es nur noch eine Sonntagsmesse und die versucht dann irgendwie alle anzusprechen. Dann gibt es zum Beispiel Elemente für Kinder, neues geistliches Lied wird gesungen und trotzdem gibt es noch Orgelmusik dazu und man orientiert sich in weiten Teilen am, ich sag mal, traditionellen Ablauf. Wenn man so alle ansprechen will, spricht man da nicht auch niemanden an?
Das ist eine gute Frage. Die Sonntagseucharistie, vor allem dann, wenn es nur eine Sonntagseucharistie in einer Gemeinde gibt, hat die Aufgabe, über Generationsgrenzen, über Milieugrenzen hinweg Menschen zusammenzuführen. Gerade diese Sammlungsbewegung unterschiedlicher Menschen, das ist ja genau das, was wir auch dem Evangelium entnehmen können. Das ist ja gerade einer der Kernpunkte des Wirkens Jesu, Grenzen einzureißen, die zwischen Menschen stehen. Und von daher sind solche breit aufgestellten Sonntags-Eucharistiefeiern zu unterstützen, weil sie eben diese Sammlungsbewegung hier ermöglichen. Was natürlich nicht heißt, dass es an Sonntagen auch andere Formen geben kann. Beispielsweise sonntagsabends ist von der Zeitgestaltung vieler Menschen heute eher eine Zeit, die leer ist, die auch Möglichkeiten eröffnet, etwas zu tun. Warum nicht etwa Feiern anbieten wie Verabschiedung des Sonntags, vielleicht mit Tauferinnerung, mit einem Lichtritus, Feiern eben, die keine Eucharistiefeier sind, aber sich dann eben breiter orientieren an dem Lebensrhythmus der Menschen, die zu einer Sonntags-Eucharistie nicht kommen würden.
Was müsste Ihrer Meinung nach geschehen? Abschließende Frage, damit wieder mehr Menschen zu den Gottesdiensten kommt, oder muss man sagen, da kann man nichts machen, da muss man einfach warten, wie sich alles entwickelt. Aber wenn Sie sagen, was könnten wir jetzt schon machen, damit die Gottesdienste wieder voller werden? Oder ist die Anzahl der Menschen gar kein Qualitätskriterium?
Vorweg vielleicht eine Bemerkung als Antwort auf Ihre Frage. Ich bin der Überzeugung, wer meint, wir brauchen bessere Gottesdienste, dann kommen sofort auch mehr Menschen, der irrt. Weil allein die äußere Form der Liturgie nicht davon entbindet, auch ein eigenes Gottesverhältnis, eine eigene Spiritualität zu entwickeln. Was nicht heißt, dass größte Sorgfalt in die Feier der Liturgie gelegt werden muss. Wir sprechen davon, dass Liturgie Quelle und Gipfel allen christlichen Lebens ist. Quelle und Gipfel heißt Anfang und Höhepunkt, und dafür bedarf es aller Sorgfalt. Da darf ein Kirchenraum nicht im Chaos versinken. Da muss die liturgische Kleidung stimmen. Da müssen Predigten inspirierend sein, rhetorisch gut vorgetragen, theologisch durchdacht. Da müssen Symbole und Zeichen so eingesetzt werden, dass sie auch ohne Worte verstanden sind. Mir geht es also darum, eine gute Liturgie zu feiern und zugleich auch außerhalb der Liturgie geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wo Menschen in Kontakt kommen können mit unserem Gott.
Was ist ein Gottesdienst und gibt es Kriterien, nach denen man bestimmen kann, wann er gut ist? Darüber gesprochen habe ich mit Professor Dr. Stefan Böntert. Er ist Professor für Liturgiewissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Herr Peter.
Domradio, das Thema.
Domradio, die Sendung, das Thema. Weihrauch und Latein oder Klampfe und Verstärker? Kaum ein Thema wird unter Katholiken so emotional diskutiert wie die Gestaltung der Gottesdienste. Einige können mit dem sogenannten neuen geistlichen Lied, das sind Gesänge, die nicht älter als 30 oder 40 Jahre alt sind, nichts anfangen, vor allem dann nicht, wenn sie von Bands in der Messe gespielt werden. Andere halten den Einsatz von viel Weihrauch in Verbindung mit der Liturgiesprache Latein für wenig ansprechend, glauben, dass solche Gottesdienste zu steif seien. Vergangene Woche hat die Journalistin Christina Rietz in der Zeitbeilage Christ und Welt einen Artikel über, Zitat, neumodischen Schnickschnack am Altar geschrieben. Im Gottesdienst geht es nicht um Innovation, sondern um die Inszenierung des Immergleichen, schreibt sie. Wie ist das gemeint? Darüber reden wir jetzt. Sie ist am Telefon. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ein Plädoyer gegen den besagten neumodischen Schnickschnack. Was ist denn für Sie Schnickschnack?
Schnickschnack, das ist für mich etwas, was nicht im Drehbuch der Messe steht. Also solche Dinge, die sich Priester gern einfallen lassen, weil sie denken, damit die Leute besser zu erreichen oder abzuholen, wie man so schön sagt. Also im Prinzip alles, was nicht eine Orgel ist oder nicht ein schöner Gesang von einem Chor ist, das würde ich als Schnickschnack bezeichnen, weil ich denke, dass die Leute, die in die Kirche kommen, möglichst nicht das erleben wollen, was sie im Alltag auch haben. Sie hören schon Radio zu Hause, sie üben schon Instrumente, und ich glaube, dass sie das nicht auch noch in einer Messe haben müssen.
Aber die Messe geht ja auf das letzte Abendmahl von Jesus Christus zurück, trägt Elemente des jüdischen Tempelgottesdienstes. Sie hat sich also über Jahrhunderte entwickelt. Was spricht denn dagegen, diese Gottesdienstform behutsam fortzuentwickeln?
Ich glaube, gegen eine behutsame Fortentwicklung spricht gar nichts. Das wird ja auch gemacht, allerdings immer in so Jahrhundertschritten. Ja? Also die Messe, die wir ja jetzt feiern, wurde in den 60er Jahren entwickelt, ist also vergleichsweise modern, denn die letzte Reform davor ist irgendwie 500 Jahre alt und geschah beim Konzil von Trient. Also es zeigt sich, dass diese Dinge immer sehr behutsam renoviert werden. Und ich glaube auch zu Recht, weil dieser Gedanke, den man oft hört, dass die Messe alltäglicher sein soll und die Leute abholen soll, den halte ich für falsch. Ich denke im Gegenteil, dass man, wenn man in die Kirche geht, seinem Alltag doch enthoben sein sollte. Denn es ist ja letztlich eine sakrale Sache, die da passiert, und der Alltag ist profan genug. Und ich selbst möchte in der Kirche möglichst nicht an meinen Alltag denken.
Dann ist es aber auch so, dass es Menschen gibt, die durchaus Probleme haben, ihr Leben durchzustehen und mit ihren Sorgen ja auch in die Kirche kommen. Das heißt, den Alltag kann man ja nicht ganz abgeben, wenn man in die Kirche geht. Was gewinnt man denn Ihrer Meinung nach, wenn man eben nicht versucht, auf die Lebenssituation der Menschen im Gottesdienst einzugehen?
Ich glaube, man gewinnt an Schönheit und an Glauben. Denn ich denke, das Anliegen der Messe müsste doch sein, die Leute zum Glauben zu bewegen und davon zu überzeugen, was dort passiert. Es geht um ganz wundersame Dinge, Tod und Auferstehung und Weihung eines Brotes und so. Und all die Instrumente, derer sich die Messe bedient, müssen ja dazu da sein, dass am Ende dieses Ziel, nämlich man geht im Glauben gestärkt aus der Messe heraus, dass dieses Ziel erreicht wird. Und ich glaube, dass man das am besten erreicht, wenn man diese ja doch jahrhundertealte Form nicht zu oft bricht. Denn wenn man eine Form bricht, das kann man sich im Alltag ganz gut vorstellen. Sagen wir, jemand kombiniert gerne einen Anzug mit Turnschuhen. Das wird ja sehr gerne gemacht. Das sind auch zwei Dinge, die miteinander gar nichts zu tun haben. Und der Effekt, wenn man sich das ansieht, ist, man ist leicht verwirrt. Und das Seriöse ist gebrochen. Das Sportliche kommt aber auch nicht so ganz durch. Deshalb bin ich immer sehr dafür, dass man sich für eine Form entscheidet. Sonst wird es lustig oder grotesk. Und das ist, glaube ich, etwas, was den Glaubenserlebnissen nicht zuträglich ist, wenn man in einer Messe sitzt und sich denkt, oh, das passt alles nicht zusammen.
Wenn man Ihren Text liest, dann hat man den Eindruck, vor allen Dingen mit E-Gitarren können Sie sich gar nicht gut anfreunden. Aber es gibt ja auch durchaus sogenannte junge Messen, in denen sehr gute Musikgruppen spielen. Also nicht jeder, der eine E-Gitarre spielt, macht das ja schief oder schlecht. Und auch da kommen ja durchaus Jugendliche. Und die alten Lieder, die jetzt gesungen werden, die waren ja irgendwann auch mal neu. Aber einen musealen Gottesdienst wollen Sie doch auch nicht, oder?
Nein, ich will keinen musealen Gottesdienst, ich will nicht die perfekte Inszenierung des 19. Jahrhunderts und wir tun so, als hätte sich das Rad der Zeit niemals weitergedreht. Ich glaube zum Beispiel, dass jetzt ein, was es nicht gibt, weil es da Qualitätsstandards gibt, dass es irgendwie ein schlechter Organist ist jetzt auch nicht bedeutend besser als ein schlechter E-Gitarrenspieler. Also dieses Qualitätsmerkmal muss schon für alle an der Messe beteiligten Personen gelten. Ich glaube allerdings, dass zum Beispiel das ganzen standardisierten Gebete, die in der Messe vorkommen und das sind ja Dinge, die man nicht weglassen kann, die sind ja zutiefst vorgeschrieben, die sind eben in einem sehr pathetischen, auf Erschütterung angelegten Ton gehalten. Und ich glaube, wenn man das durch etwas ganz Leichtes zu kontern versucht, dann entsteht eben diese Diskrepanz zwischen zwei Dingen. Und die halte ich eben für nicht wahnsinnig gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass in einem anderen Setting, jetzt nicht vielleicht in einer Kathedrale, sondern beim Weltjugendtag oder beim Kirchentag oder so, wenn sich tausende Menschen bei einer Megamesse auf einem Festplatz versammeln, dass es dann hat das Ganze einen anderen Effekt, wenn man da Verstärker aufstellt, ja, und sich alle Leute auf einer Bühne befinden. Da finde ich das in Ordnung. Aber in einer Kathedrale habe ich mit E-Gitarren meine Schwierigkeiten. Das ist aber vielleicht Geschmackssache.
Das ist auch ein bisschen der Kern des Problems in dieser Sendung. Da gehen wir nämlich der Frage nach, ob man Qualität in einem Gottesdienst messen kann. Also ob es so etwas wie Qualitätskriterien gibt. Was macht denn für Sie ganz persönlich eine gute Messe aus? Was ist für Sie Qualität in der Messe?
Ja, das Problem ist natürlich, dass man nicht Fragebögen verteilen kann und das evaluieren kann. Und am Ende der Messe gehen die Leute raus und verteilen Punkte auf einer Skala von 1 bis 10. Das ist wahrscheinlich ziemlich individuell. Aber über die Jahre hat man ja sich nach der Messe auch immer mit den anderen Besuchern mal unterhalten und so. Und da hat sich mir doch der Eindruck aufgedrängt, dass eine gute Messe möglichst die ist, wo zunächst mal alles unfallfrei abläuft. Also jeder weiß, was er zu tun hat, wo die, wenn man so will, Choreografie eingehalten wird und es nicht zu irgendwelchen entsetzlichen Zwischenfällen kommt. Das ist, glaube ich, so der Mindeststandard, den alle haben wollen. Und für mich ist eine Messe gut, wenn ich hinterher rausgehe und oder idealerweise schon währenddessen das Gefühl habe, ich kann das jetzt glauben, was mir da erzählt wird. Das dringt zu mir durch und ich schaffe es, dieser unfassbaren Sache, Wandlung, ja, Tod Christi und so, irgendwie näher gekommen zu sein. Das ist das Ziel einer Supermesse. Bisher ist das noch nicht aufgrund von E-Gitarren bei mir eingetreten. Sollte das aber mal passieren, bin ich der Erste, der sich dann auch für tolle E-Gitarren begeistert.
Also selbst für E-Gitarren ist die Hoffnung nicht verloren. Die Journalistin Christina Rietz wendet sich in einem Artikel in der Wochenzeitschrift Die Zeit gegen eventistische Aufpustungen in den Gottesdiensten. Vielen Dank für das Gespräch.
Dafür nicht.
Und gleich geht es in der Sendung das Thema um Kindergottesdienste. Die werden oft ehrenamtlich gestaltet. Doch wenn es Kritik an der Form der Gottesdienste gibt, werden immer wieder die Feiern für die Kleinsten genannt. Wie kann man ernstsprechende Gottesdienste für Kinder feiern? Wie bildet man die Katecheten richtig aus? Tipps und Tricks für Gottesdienste mit den Kleinsten. Darum geht es gleich in dieser Sendung. Mögen Sie es festlich mit Weihrauch und Latein oder eher selbstgemacht mit Gitarre und Liederheft? In der katholischen Kirche gibt es ganz unterschiedliche Gottesdienste, vom Pontifikalamt an der Kathedrale bis hin zum Krabbelgottesdienst. Doch was macht einen guten Gottesdienst eigentlich aus? Warum strömen zu manchen Messen die Leute, während andere Gottesdienste fast leer sind? Kann man die Qualität eines Gottesdienstes eigentlich messen? Und was verspricht sich das Bistum Essen mit dem Einsatz von Popkantoren im Gottesdienst? Das sind nur einige Fragen in dieser Sendung. Ich bin Matthias Peter, hallo.
Domradio, das Thema.
Domradio, die Sendung, das Thema. Die Familie ist aus christlicher Sicht eine kleine Hauskirche. Den Kindern sollen die Eltern den Glauben vermitteln. Doch ab wann sollen Kinder eigentlich regelmäßig sonntags in die Kirche gehen? Ab wann sind die Kleinen empfänglich für die Kindergottesdienste, die in vielen Vereinen angeboten werden? Und was macht dann einen guten Kindergottesdienst aus? Darüber spreche ich jetzt mit Martin Kruse. Er ist Referent für Familienpastoral im Erzbistum Köln und kennt sich bestens mit Kinder- und Familiengottesdiensten aus. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wie sieht denn aus Ihrer Sicht ein gelungener Kindergottesdienst aus?
Ja, wer sich mit Kindergottesdiensten beschäftigt, wird schnell selber merken, wann ein Kindergottesdienst gelungen ist. Denn man wird feststellen, dass die Kinder sich angesprochen fühlen, dass sie auf der Höhe des Geschehens sind, dass sie mitmachen, mitdenken, dass sie sich einbringen. Das gelingt in den wenigsten Fällen nur dann, wenn man ja so eine Art Vokabelabfrage macht unter dem Motto, wie nennt man das, was Jesus jetzt macht, sondern es geht darum, dass Kinder mitgenommen werden auf einen Weg, dass wir den Kindern erzählen, was uns trägt, dass wir vermitteln das Gefühl von Gemeinschaft, von Geborgenheit, von Vertrauen und Offenheit. Sehr gut gelingt das, wenn deutlich wird, dass das Ganze etwas mit mir, also dem Kind, zu tun hat. Wir nennen es Korrelation und nicht nur ein Reden über etwas ist, sondern ein Mitteilen von etwas, was uns bewegt. Ganz wichtig ist da natürlich die Art der Gestaltung. Kinder sind neugierig, Kinder wollen mitentdecken. Das heißt, kein Kindergottesdienst wird gut sein, wenn es sich hierbei um einen Vortrag handelt, sondern Kinder müssen ja dabei sein, entdecken können. Das Explorative, das Kommunikative muss im Vordergrund stehen. Es muss ein Gefühl aufgebaut werden, worum es uns geht.
Kindergottesdienste werden ja in ganz unterschiedlichen Ausprägungen angeboten. Mal für die ganz Kleinen, die dann in der Sakristei fast die ganze Messe über durch Ehrenamtliche betreut werden. Dann gibt es wieder nur kurze Impulse für die Kinder und dann zur Gabenbereitung kommen sie in den Hauptgottesdienst, in Anführungszeichen, so nenne ich das mal, wieder zurück. Welche Modelle halten Sie denn für besonders geeignet?
Ich halte alle die Modelle für geeignet, die altersgerecht sind, die sprachlich und methodisch auf Kinder Rücksicht nehmen. Ich finde es schade, wenn die Kinder die ganze Zeit nicht am Hauptgottesdienst teilnehmen, weil es doch wichtig ist, auch zu zeigen, was der Mittelpunkt der Messe ist, nämlich die Eucharistiefeier. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn die Kinder nach der Begrüßung in einen anderen Raum gehen und da gezielt mit Menschen, die so etwas sehr gut können, an den Glauben herangeführt werden und dann zum Beispiel zu den Fürbitten kurz erzählen, was sie selber gemacht haben und dann am normalen Sonntagsgottesdienst wieder teilnehmen.
Können Sie mal so ein Beispiel nennen, wie so zum Beispiel ein Kindergottesdienst für Fünfjährige aussieht? Also was könnte man da so beispielhaft machen mit denen in dieser Zeit, wo die dann eben für sich in ihrem Raum sind?
Ja, also ganz wichtig ist, wir wollen die Kinder ja in den Glauben einführen. Wir wollen ihnen zeigen, was uns bewegt, was uns stärkt und davon erzählen, es vorleben. Gerne auch an der Thematik, die im Hauptgottesdienst behandelt wird, dann kindgerecht zu gucken, zum Beispiel mit einem zusammen mit dem Kreuzzeichen anfangen, ein Lied singen, dann mal schauen, vielleicht eine Bibelgeschichte erkunden lassen. Eben nicht nur vorlesen, die Kinder befragen, wie sie sich dabei fühlen, was sie mitbekommen haben, was sie gehört haben. Und so eben einen Rahmen schaffen, dass Kinder das Gefühl haben, Gott tut mir gut.
Dann gibt es ja noch sogenannte Krabbelgottesdienste. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, dieser Begriff wird in vielfältiger Weise benutzt. Der eine meint damit Gottesdienste für Kinder bis zur Schule. Ich benutze diesen Gottesdienst gerne für Kinder, wie es eben auch der Name sagt, so von 0 bis 3 Jahren. Und da geht es einfach schön, in Gemeinschaft von sich und Gott zu erzählen. Kinder spüren das, wenn man von etwas erzählt, was einem selber wichtig ist. Diese Krabbelgottesdienste bilden die Grundlage dafür, dass Kinder sich wohlfühlen in ihrer Kirche. Sie lernen zum Beispiel ganz pragmatisch den Geruch kennen, den Raum, den Hall der Kirche. Einfach eine Vertrautheit aufzubauen, dass Kinder diese Kirche dann eben auch zu ihrer Kirche machen können.
Meine vierjährige Tochter, die findet es in der Kirche relativ langweilig im Hauptgottesdienst, sage ich ganz ehrlich. Den Kindergottesdienst hingegen, den mag sie sehr. Gibt es denn eigentlich sowas wie eine Empfehlung, ab wann Kinder eine in Anführungszeichen normale Gemeindemesse besuchen sollen?
Ich möchte da keine Empfehlung aussprechen, weil jedes Kind anders ist und jeder Gottesdienst anders ist. In der Erstkommunion werden ja Kinder darauf vorbereitet, in der Regel, wie eine Messe abläuft, wie so die einzelnen Stationen einer Eucharistiefeier sind. Da können Kinder natürlich dann auch nach der Erstkommunion gut schon was mit anfangen. Spätestens nach der Firmung, denke ich, sind die jungen Menschen auch soweit nachzuvollziehen und zu erfassen, was in einem Gottesdienst alles passiert. Trotzdem möchte ich ja eine Lanze dafür brechen, auch Kinder- und Jugendgottesdienst weiter auch für Kinder und Jugendliche anzubieten.
Wie kann ein Kindergottesdienst gelingen? Darüber gesprochen habe ich mit Martin Kruse. Er ist Referent für Familienpastoral im Erzbistum Köln. Kinder im Gemeindegottesdienst, das ist nicht immer spannungsfrei. Bisweilen kommen Klagen, die Messe mit Kindern sei zu unruhig, nicht würdig genug. Über diese und andere Kritik sprechen wir gleich im zweiten Teil des Gesprächs.
Domradio, das Thema.
Domradio, die Sendung, das Thema heute zur Qualität von Gottesdiensten. Eine Bloggerin hat vor einigen Wochen vor einer Infantilisierung der Gottesdienste gewarnt und gar die Abschaffung der Kindergottesdienste gefordert. Wer Kinder liebt, pfeift auf Kindergottesdienste, so war der Tenor des Artikels. Aber warum soll es nicht angemessen sein, spezielle Gottesdienste für die Kleinen anzubieten? Darüber spreche ich jetzt mit Martin Kruse, er ist Referent für Familienpastoral im Erzbistum Köln. Herr Kruse, mal platt gefragt, warum gibt es überhaupt Kindergottesdienste? Früher, vor dem Konzil, also vor den 1960er Jahren, sagen die meisten, da hätte es sowas überhaupt nicht gegeben.
Ja, wir müssen hier zwei Strömungen betrachten. Ja, es nicht mehr davon auszugehen, dass es eine Volkskirche gibt, zu der jeder dazugehört und in die man automatisch reingeboren wird und dann ein guter, gläubiger Christ wird. Zum anderen, das hat damit zu tun, sind wir mittlerweile an dem Punkt angelangt, in dem auch das Christentum eine Entscheidungsreligion geworden ist. Das heißt, Kinder müssen daher bewusst und gut begleitet an den Glauben herangeführt werden. Und dazu dienen nun mal auch sehr gut Kindergottesdienste. Denn Kinder sind getaufte Menschen, die hineingenommen wurden in die Gemeinschaft der Gläubigen. Die gewöhnliche Liturgie ist oft für Kinder unverständlich. Kinder haben aber ein Recht, Gott altersgemäß kennenzulernen. Und nur in der Begegnung mit den christlichen Worten und Werten, in der Vermittlung dieser, können Kinder dann auch bewerten, das alte Argument, mein Kind soll später mal selbst entscheiden, das gilt für mich persönlich nicht. Denn Kinder müssen erst einmal kennenlernen, worüber sie später entscheiden sollen. Und wenn man nicht weiß, wofür oder wogegen man sein kann, dann kann eine Entscheidung auch nicht stattfinden.
Dann schauen wir mal auf die Kritik an Kindergottesdiensten. Also ich habe selber mal erlebt, dass es einen Kindergottesdienst gab in der Sakristei. Da saßen 1- bis 9-Jährige zusammen, also eine Wahnsinnsaltersspanne. Ist das dann so ein Fall, wo man sagt, da war der Kindergottesdienst nicht gut vorbereitet? Da hat man sich vorher nicht überlegt, wen man eigentlich ansprechen will?
Na, ich weiß natürlich nicht bei diesem Kindergottesdienst dabei. Ich glaube, da traut man vielleicht den Kindern noch einfach etwas wenig zu. Viele Kinder haben ältere und jüngere Geschwister, die kennen die Situation. Und ich glaube, man kann auch Kindern ein Gefühl vermitteln, worum es in einer Beziehung zu Gott geht, nämlich um Liebe, Vertrauen, Geborgenheit und Gemeinschaft. Ob jetzt die 1- bis 9-Jährigen da zusammen der ideale Rahmen war, wie gesagt, ich war nicht dabei, aber es ist vielleicht besser, als nichts anzubieten.
Dann ist noch so eine Kritik, die man in solchen Internetforen immer wieder liest. Die Kinder würden in den Kindergottesdiensten nur basteln und malen. Ja, und früher hätte es eben keine Kindergottesdienste gegeben und die Kinder wären trotzdem gute Katholiken geworden. Was entgegnen Sie diesen Kritikern?
Ja, ich glaube, die waren selber noch nicht in einem Kindergottesdienst. Denn wenn ich höre, dass es nur malen und basteln ist, als Methode ist es mit Sicherheit sinnvoll, mal zu basteln und zu malen, weil gerade kleinere Kinder eben noch einfach nicht so wortgewandt sind und sich besser in Bild und im Basteln ausdrücken können. Und es auch noch schön ist, wenn man nachher was in die Hand hat, was man zur Erinnerung mitnimmt. Es wird keinen Kindergottesdienst geben, in dem nicht das Kreuzzeichen gemacht wird, in dem nicht gesungen wird, in dem nicht über Gott erzählt wird. Und deswegen ist Malen und Basteln als ausschließliches Tun im Kindergottesdienst meines Erachtens nicht richtig beobachtet worden.
Dann erlauben Sie mir noch einen weiteren Kritikpunkt zu nennen, nämlich durch die Kindergottesdienste lernen die Kinder zu wenig still zu sitzen und andächtig zu sein. Kann man die Andacht durch Kindergottesdienste vermitteln?
Ich glaube, dass Ruhe in jedem Gottesdienst ein wichtiges Moment ist. Ich hatte mal eine ganz aufgedrehte Truppe da sitzen von Kindern, die waren kaum zu bändigen, aber als ich eine Geschichte frei erzählte von einer Fantasiereise mit einem Heißluftballon, da wurde es plötzlich ganz still und die Kinder merkten, ja, da passiert jetzt etwas, etwas Wesentliches, was auch mit mir etwas zu tun hat. Und die Kinder merkten, dass es gut tut, mal ruhig zu werden, mal nichts zu hören, außer zuzuhören. Kinder haben ein gutes Gespür dafür, dass Ruhe auch gut tun kann. Und in diesem Sinne können auch Kindergottesdienst ja, dazu beitragen, dass auch dieses Moment der Ruhe im normalen Gottesdienst als positiv wahrgenommen wird.
Dann ist ein weiterer Kritikpunkt die Vorbereitung. Oft sind das ja Ehrenamtliche. Und dann kommt dann der Vorwurf, ja, denen fehlt ja die theologische Bildung. Wie werden denn eigentlich die Ehrenamtlichen für die Kindergottesdienste geschult? Gibt es da Fortbildungen, Kursangebote?
Also neben einer riesigen Auswahl an Büchern, Arbeitshilfe, Gestaltungsideen, ist es gerade bei uns so, dass die pastoralen Diensten in den Gemeinden Hilfestellungen bieten. Unser Haus beispielsweise führt Fortbildungen für Ehrenamtler und Hauptamtler durch. Fast noch viel wichtiger sind aber die Menschen, die das tun. Das sind nämlich Menschen, die Zeugnis geben können, die glaubhaft und glaubwürdig sind. Die Menschen, die etwas zu vermitteln haben, die ansteckend sind, die Kinder ein Gespür davon geben können, was Glaube sein kann. Die Menschen, die Kindergottesdienste gestalten, sind in der Regel durchaus in der Lage, aus dem Gefühl der Neugierde zu Gott ein Gefühl der Sehnsucht nach Gott zu entwickeln.
Und nicht immer gibt es ja auch eigene Kindergottesdienste, muss man ja auch mal sagen. Wie schlimm ist es denn eigentlich, wenn dann die Kinder auch mal lauter werden in der Messe?
Das ist überhaupt nicht schlimm. Es darf nicht schlimm sein. Eigene Kinderangebote dürfen auch nicht als Konkurrenz gesehen werden zu dem normalen Gottesdienst, sondern stellen eine begleitende, fördernde Hilfestellung dar. Kinder sind unverzichtbarer Teil der Gemeinde und somit immer willkommen. Natürlich stört es, und da haben die Kritiker natürlich erstmal recht, wenn ein Kind während des Hochgebetes schreit. Aber es stört auch Husten, Reden, Handyklingeln und was es noch so alles an Störungen gibt. Und wenn ein Kind wirklich mal laut schreit, dann kann man doch an den gesunden Menschenverstand der Begleitperson appellieren, denn es geht dann wohl um das Wohl des Kindes, wenn ich mich entschließe, wegen Schreien des Kindes den Gottesdienst auch mal zu verlassen.
Also, wie kann ein guter Kindergottesdienst aussehen? Darüber haben wir gesprochen und gelernt, dass auf keinen Fall schreiende Kinder schlimm sind. Über dieses Thema gesprochen habe ich mit Martin Kruse, er ist Referent für Familienpastoral im Erzbistum Köln. Vielen Dank für den Besuch hier im Domradio.
Ich danke auch, gerne.
Kleines Senfkorn Hoffnung, ins Wasser fällt ein Stein oder Suchen und Fragen. Das sind die Titel von 9 geistlichen Liedern. Diese Gesänge in der Kirche sind nicht ganz unumstritten. In manchen Gemeinden werden sie sehr gerne gesungen, manchmal begleitet sogar durch eine Band. Andere können mit solchen Liedern oder Sakropop allgemein so gar nichts anfangen. Aber wie bestimmt man eigentlich, was gute Musik für den Gottesdienst ist? Und was macht einen guten Gottesdienst überhaupt aus? Das ist das Thema heute. Es geht um Qualitätsmanagement für den Gottesdienst und die Frage, ob man Qualität in der Messe überhaupt bestimmen kann. Gleich spreche ich mit Stefan Glaser. Er ist bischöflicher Beauftragter für Kirchenmusik. Das Bistum Essen fördert die christliche Pop- und Rockmusik und hat dafür 2 eigene Popkantoren eingestellt. Wie auch die Qualität im Gottesdienst fördern wollen, darum geht es gleich. Ich bin Matthias Peter. Herzlich willkommen.
Domradio. Das Thema.
Domradio, die Sendung Das Thema. Für einige ist es musikalischer Graus, für andere der Anziehungspunkt im Gottesdienst. Seit mehr als 40 Jahren gibt es das sogenannte neue geistliche Lied, meistens mit neuen Texten und schwungvollen Melodien und Rhythmen. Außerdem gibt es seit vielen Jahren Bands mit Gitarren und Schlagzeug, die im Gottesdienst spielen. Doch kann man damit Jugendliche ansprechen, wie so oft erhofft wird, oder treibt man damit die anderen Gottesdienstteilnehmer aus der Kirche? Das Bistum Essen geht bei der Thematik Kirchenmusik neue Wege und beschäftigt seit einigen Wochen sogenannte Popkantoren. Stefan Glaser ist bischöflicher Beauftragter für die Kirchenmusik im Bistum Essen. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Peter.
Warum haben Sie denn 2 Popkantoren eingestellt?
Wir haben 2 Popkantoren eingestellt, weil wir diesen Bereich der Kirchenmusik professioneller gestalten möchten, mit etwas höherer Qualität. Und außerdem wollen wir mit den Popkantoren Praise and Worship spielen und singen. Das heißt, nicht so sehr das neue geistliche Lied von den Popkantoren, sondern eben speziell Praise and Worship bevorzugen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir das neue geistliche Lied nicht mehr spielen werden. Wir haben gerade ein Halleluja-Buch herausgegeben mit über 200 neuen Gesängen. Da ist alles drin, vom Taizé-Gesang über neues geistliches Lied. Was wir in unserem Bistum noch nicht hatten, ist Praise and Worship, und das sollen die beiden Popkantoren bei uns einführen.
Und da müssen Sie uns mal erklären, was Praise and Worship eigentlich ist.
Praise and Worship ist eine Singbewegung und auch eine Glaubensbewegung, die ihren Ursprung fast nahezu gleichzeitig in den USA und in Australien hatte. Hillsong ist da ein Begriff und wird von der evangelischen Freikirche, aber auch jetzt in der evangelischen Kirche und hoffentlich bald auch im katholischen Raum des Bistums Essens praktiziert.
Und diese Popkantoren, das sind wirklich professionelle Musiker. Und wie sind da so Ihre Erfahrungen in den ersten Monaten? Zieht das wirklich Menschen an, junge Menschen?
Die Popkantoren sind Pop-Profis, die haben alle studiert, und zwar Pop-Popularmusik, und sind schon seit über 20 Jahren im Bereich Praise and Worship tätig. Wir haben schon die ersten Workshops und die ersten Veranstaltungen, auch Gottesdienste gehabt und haben eigentlich einen sehr guten Zuspruch. Wir haben beispielsweise eine Osternacht mit Praise and Worship etwas anders gefeiert als sonst. Es waren 700 Leute in der Kirche.
Das ist eine ordentliche Zahl. Ich habe in dieser Sendung eine andere Gesprächspartnerin, die sich so ein bisschen über diese Kirchenbands ausgelassen hat und dort eben dann auch kritisiert hat, dass da teilweise die E-Gitarren nicht gut klingen. Wenn ich sie eben richtig verstanden habe, geht es bei den Popkantoren auch um Professionalität.
Es geht auch um Professionalität. Es kann sich im Prinzip auch eine Gruppe, eine Band oder ein Chor oder Ähnliches, die im Bereich Praise and Worship sich verbessern wollen oder das einführen wollen, die ihr Spiel verbessern wollen, ihren Sound verbessern wollen, können sich bei uns melden. Die werden dann gecoacht und auch angeleitet, was man besser machen kann.
Dann ist ja immer der Feind des Neuen das Alte. Das heißt, wie sind so sind die Erfahrungen, wenn dann eben solche neuen Projekte im Bereich Kirchenmusik in die Gemeinden gehen? Gibt es dann auch kritische Rückmeldungen von vielleicht von Gottesdienstbesuchern oder merken Sie, da gibt es auch Offenheit für Neues?
Teils, teils. Es gibt natürlich kritische Anmerkungen, vor allen Dingen was Lautstärke oder Ähnliches geht, das vielfach englische Singen missfällt einigen, aber in der Regel wissen die Leute, auf was sie sich einlassen, wenn sie in einen Gottesdienst mit Praise and Worship geht. Und wir haben Meldungen von Pfarrern oder ähnlichen Mitarbeitern in den Kirchen und in den Pfarreien bekommen, die sagen, es sind andere Menschen bei uns da. Und es scheint so, dass wir auch Menschen ansprechen, die mit der herkömmlichen Kirchenmusik nicht so viel anfangen können.
Bei dem Bereich Sakropop oder auch neuem geistlichen Lied, da gab es oft auch den Vorwurf, das ist ja eine Anbiederung an den Zeitgeist. Wie ist das bei Praise and Worship?
Es ist eine Übernahme von dem weltlichen Bereich der Popmusik in das Katholische hinein. Das ist aber keineswegs ein Anbietern, sondern das hat man in allen Stilepochen auch in dem klassischen Bereich gemacht. Bachs Weihnachtsoratorium wäre nie Weihnachtsoratorium gewesen, wenn nicht vorher diese weltlichen Kantaten zur Hochzeit eines Fürsten es gegeben hätte.
Was glauben Sie, das Projekt hat jetzt angefangen. Was wünschen Sie sich so für den weiteren Verlauf des Projektes?
Ich wünsche mir eigentlich das Gleiche, wie unser ganzes Bistum wünscht, nämlich, dass wir Leute ansprechen können und junge Menschen ansprechen können, um eben auch unseren Glauben denen vorzustellen und auch vermitteln zu können. Eins haben die Popmusiker, mit denen wir da unterwegs sind, in zwei verschiedenen Teams gemeinsam, sie sind alle fest im christlichen Glauben verwurzelt. Und das möchten wir darstellen und da hoffen wir, dass wir auch Leute finden, die sich dadurch besonders angesprochen fühlen.
Das Bistum Essen setzt auf die Arbeit von zwei Popkantoren. Doch was ist mit der übrigen Kirchenmusik? Wie kann man in Zeiten von kleineren Gemeinden und schrumpfenden Kirchenchören die Qualität sichern? Darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil von unserem Gespräch. Domradio, die Sendung Das Thema. Heute geht es um Qualität im Gottesdienst. Und im Gottesdienst ist die Musik ganz wichtig. Chöre und auch die Orgel sind wichtig für die Feier des Gottesdienstes. Aber in Zeiten von alternden Kirchenchören und weniger Kirchenmusikern ist das gar nicht so leicht, die Qualität zu gewährleisten. Oder vielleicht doch? Denn es gibt in Gemeinden durchaus Neugründungen von Chören und Ensembles. Stefan Glaser ist der bischöfliche Beauftragte für die Kirchenmusik im Bistum Essen. Herr Glaser, eben haben wir schon über die Popkantoren gesprochen. So eine Lieblingsmusikrichtung, die jetzt vom Bistum vorgegeben wird, die gibt es aber nicht bei Ihnen, oder?
Nein, die gibt es nicht. Also ich persönlich mag jede Form von Kirchenmusik, vor allen Dingen die, die sich mit Glauben beschäftigt und die unseren Glauben vermittelt. Und ich glaube, wir haben einen großen, großen Schatz an Kirchenmusik, den es gilt zu pflegen. Und zwar egal, welche Stilrichtung, mit Qualität.
Dann schauen wir jetzt mal auf die Gemeinden. Da erleben viele Kirchenchöre, dass sie wirklich Nachwuchsmangel haben. Das schreiben viele auch ganz offen auf ihrer Seite, dass sie neue Sänger suchen und finden keine. Was glauben Sie, was sind so die Gründe, dass es immer schwieriger wird, Menschen für den Kirchenchor zu begeistern?
Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Man muss sich vorstellen, es sind in den Nachtrag zum Zweiten Vatikanischen Konzil sind sehr, sehr viele Chöre gegründet worden. Bei uns im Bistum Essen hängt das auch mit der Bistumsgründung zusammen. Diese Chöre sind sehr vielseitig gewesen und werden jetzt halt allmählich alt. Wenn ich erstmal eine gewisse Altersstufe im Chor erreicht habe und ein etwas abgeschlossene Altersstufe dort entsteht, ist es immer sehr schwierig, junge Leute hineinzubekommen und dafür zu begeistern. Deswegen gehen wir auch vielfach den Weg und gründen dann eben auch einen neuen Chor, der dann eben auch mit jüngeren Leuten arbeiten kann.
Sie haben ja im Vorfeld gesagt, ganz wichtig ist ja das Stichwort Projektchöre, also nicht mehr die wöchentliche Probe, sondern dass eben, wenn man Menschen ansprechen will, dass sie für ein begrenztes Projekt sozusagen zur Verfügung stehen. Und da sagen Sie, da gibt es durchaus Chancen, dass ein solches Projekt auch erfolgreich durchgeführt wird.
Das sehe ich so und die Erfahrung hat gezeigt, dass Projektchöre durchaus auch Altersgruppen beinhalten, die wir mit einem Chor, der jede Woche stattfindet, zur gleichen Zeit nicht ansprechen können. Wenn Sie mal selber oder ich eben auch meine Lebenswirklichkeit und meine berufliche Tätigkeit sehen, da ist kaum Platz dafür in unserem Alter. Es wird alles flexibler, die Arbeitszeiten werden flexibler und das Bedürfnis der Individualisierung zu sagen, heute habe ich Lust auf dieses oder jenes, ist eben in der Gesellschaft auch größer geworden. Und so glaube ich eben, dass dort, wo eine sehr gute Qualität herrscht, dass man dort das Ganze auch weiterführen muss und auch unterstützen muss, denn es gibt noch sehr gute Chöre bei uns, auch in unserem Bistum, dass man dort, wo das nicht mehr funktioniert, auch drüber nachdenken muss, dass man dieser Individualisierung und diesem sich nicht binden wollen Rechnung trägt und dann eben auch projektbezogen arbeitet. Wir haben die Erfahrung in unserem Bistum gemacht, dass viele Projektchöre, die gegründet werden, auch eine sehr gute Arbeit machen. Dann ist wieder mal eine Pause drin, wo kein Projekt stattfindet und dann fängt man wieder an mit einem neuen Projekt. Das ist eine andere Arbeitsweise, mit Chören umzugehen, aber man bekommt eben auch jüngere Altersgruppen hinein.
Dann schauen wir doch mal auf die Qualität von Kirchenmusik. Wie definieren Sie denn für sich Qualität von Kirchenmusik? Was muss sozusagen vorhanden sein, dass Sie sagen, das ist gut und das passt auch gut in den Gottesdienst?
Kirchenmusik hat zwei Qualitätskriterien. Das eine ist die Musik, die muss wirklich gut sein. Das andere ist, sie muss gut dargebracht werden. Und das dritte Qualitätskriterium, was ich an gute Kirchenmusik stelle, ist, schafft es die Kirchenmusik, die Menschen anzusprechen, die Menschen zu berühren, ihren Glauben zu berühren und eben dann auch zur Glaubensvermittlung beizutragen. Das ist für mich eigentlich das große Qualitätskriterium, das ich an Kirchenmusik stelle. Und in meinem eigenen beruflichen Werdegang war ich immer auf der Suche nach solcher Musik.
Dann habe ich schon die Kritik gehört, wenn zum Beispiel dann ein Kirchenchor oder auch an einer Kathedrale dann im Festgottesdienst eine längere Messe gesungen wird, also zum Beispiel eine Heidenmesse oder eine Mozartmesse, dann ist es zum Beispiel so, dass das Sanctus relativ lange dauert oder auch das Agnus Dei dauert lange. Da gibt es dann Priester, die sagen, ja, so eine Art von Musik, das kann man den Leuten quasi nicht mehr zumuten, dass sie so lange in einem Gottesdienst zuhören müssen und quasi nichts machen außer zuhören. Sehen Sie das auch so oder können Sie diesen Gedanken nicht nachvollziehen?
Ich definiere das Zuhören anders. Ich spüre, wenn ich zuhöre und wenn ich ernsthaft zuhöre und guter Musik zuhöre, spüre ich etwas in mir, etwas von dem Glauben, etwas von der Glaubensvermittlung, etwas von Spiritualität. Das ist also kein Berieseln lassen in dem Moment, sondern eben auch ein bewusstes Zuhören und das entsteht eine spirituelle Stimmung in der Kirche und damit ist das auch gute Kirchenmusik und da ist es mir persönlich egal, ob das jetzt 5 Minuten oder 10 Minuten dauert. Ich stelle allerdings auch fest, dass es Menschen gibt, die sich dadurch nicht so angesprochen fühlen und bei denen diese spirituelle Stimmung nicht entstehen kann. Dann haben die natürlich ein Problem mit dieser Musik. Aber das heißt nicht, dass man sie nicht machen darf. Es gibt genügend Menschen, die genauso denken und genauso empfinden wie ich selbst.
Dann nochmal eine letzte Frage zum Thema Nachwuchs bei der Kirchenmusik. Also man hört dann immer ganz Unterschiedliches, dass es zum Beispiel einen Mangel an Organisten gibt. Da ist ja dann auch so die Frage, wenn immer weniger Menschen sich auf der einen Seite in den Chören engagieren wollen, wenn es vielleicht auch immer weniger Organisten und Chorleiter gibt, ist denn da auf lange Frist gesehen die Qualität der Kirchenmusik überhaupt gewährleistet?
Ja, das muss man abwarten, beziehungsweise man muss auch was dafür tun als Bistum, um für Nachwuchs zu sorgen. Wir nordrhein-westfälischen Bistümer, wir haben im letzten Jahr beziehungsweise in den letzten Jahren an der Vergütungsschraube gedreht und haben also wirklich gute Stellen, wo man hervorragende Arbeit leisten muss, auch höher vergütet und hoffen dadurch, dass eben auch mehr Nachwuchs kommt. Das Problem ist nur, insgesamt geht es in der Kirche ja zurück mit den Zahlen, und zwar egal, ob man jetzt die Gottesdienstbesucher oder Ähnliches anschaut. Und dieser Rückgang hat natürlich auch zur Folge, dass die Klientel, aus der wir schöpfen können, aus der wir Nachwuchs kreieren können, dann eben auch nicht mehr so zahlreich vorhanden ist. Aber die letzten 2 Jahre, die deuten darauf hin, dass es dort auch wieder etwas aufwärts geht. Wir müssen auch berücksichtigen, dass in einigen Jahren eine sehr große Pensionierungswelle aufgrund des Alterdurchschnitts der Kirchenmusiker stattfinden wird. Und müssen wirklich versuchen, dafür zu sorgen, dass unsere Stellen attraktiv bleiben, sodass wir auch Nachwuchs bekommen können.
Über Kirchenmusik und Qualität im Gottesdienst habe ich mit Stefan Glaser gesprochen. Er ist bischöflicher Beauftragter für die Kirchenmusik im Bistum Essen. Vielen Dank für den Besuch.
Gern geschehen.
Domradio, das Thema.
Gut gemeint, reicht nicht. Heute fragen wir im Domradio nach der Qualität von Gottesdiensten. Was zeichnet eine gute Messe aus? Und darf sich der Gottesdienstteilnehmer als Kunde verstehen und gewisse Leistungen erwarten? Kann es so etwas wie Qualitätsmanagement für Gottesdienste geben? Darüber spreche ich gleich mit Hilmar Gattwinkel vom Zentrum für Qualitätsentwicklung im Gottesdienst der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich bin Matthias Peter, hallo. Eine Dienstleistungsmentalität beklagen manche Pfarrer und pastorale Mitarbeiter, wenn Kirchenmitglieder bei Taufen, Erstkommunion oder Konfirmation und Hochzeiten gewisse Ansprüche an die Gestaltung der Gottesdienste stellen. Immerhin zahlen die Kirchensteuer und erwarten etwas für ihr Geld. So erklären sich Kirchenmitarbeiter diese Anspruchshaltung. Aber ist es so falsch, Gottesdienstbesucher als Kunden zu sehen? Ist es verwerflich, Qualitätskriterien für die Gestaltung von Gottesdiensten zu entwickeln? Über Gottesdienste und Qualität spreche ich jetzt mit Hilmar Gattwinkel. Er ist evangelischer Theologe, Kommunikationsexperte und Organisationsberater. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind kommissarischer Leiter des Zentrums für Qualitätsentwicklung im Gottesdienst der Evangelischen Kirche in Deutschland. Qualität wird umgangssprachlich oft als wertig verstanden. Wie verstehen Sie denn in Ihrem Zentrum Qualität in Bezug auf den Gottesdienst?
Eine gute Frage, an der wir lange gearbeitet haben. Uns gibt es seit 2009 und inzwischen können wir Antworten vorlegen. Qualität in Bezug auf Gottesdienst ist vereinfacht gesagt ein Doppeltes. Es ist einmal die Frage, ob der Wesenskern des Gottesdienstes umgesetzt wird. Der Auftrag, den wir haben, dass Gott und Mensch zueinander kommen und miteinander feiern. Das ist im Bereich des Unverfügbaren ganz oft, weil wir viel davon gar nicht in der Hand haben. Es gibt aber auch den Bereich des Verfügbaren, und da haben wir uns sehr ausführlich mit dem Qualitätsbegriff aus dem Qualitätsmanagement beschäftigt. Und der sagt vereinfacht, Qualität ist das Maß, in dem zum Beispiel ein Gottesdienst sein Ziel erreicht. Das heißt, wir sind auf die Idee gekommen, dass jeder Gottesdienst an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, mit bestimmten Menschen ein eigenes Ziel braucht. Und dieses Qualitätsdenken würde dann dazu führen zu sagen, was trägt dazu bei, dass ihr mit diesem Gottesdienst euer Ziel erreicht? Oder wo sind vielleicht Dinge, die noch genauer, noch präziser, noch geschärfter werden können? Das heißt, es gibt gar nicht den absoluten Begriff von Qualität für Gottesdienst, sondern Gottesdienst ist immer, das Ziel des Gottesdienstes, muss ich genauer sagen, ist immer Aushandlungssache der Beteiligten.
Sie haben es angesprochen, Aushandlungssache der Beteiligten. Das bedeutet, eine gewisse Anspruchshaltung der Menschen, die zu dem Gottesdienst kommen, egal ob zur Konfirmation oder Hochzeit, das ist durchaus berechtigt?
Aus unserer Sicht absolut. Wobei der Aushandlungsprozess auf 2 Ebenen läuft. Das eine ist im evangelischen Verständnis, dass die Vorstellung, dass die Leitung der Gemeinde, also ein Presbyterium oder ein Gemeindekirchenrat, auch die Verantwortung für das gottesdienstliche Geschehen trägt. Das heißt, auch die Leitung einer Gemeinde muss immer wieder neu aushandeln. Was wollen wir mit dem Gottesdienst genau zu dieser Zeit an diesem Ort? Das ist der eine Aushandlungsprozess. Und der andere Aushandlungsprozess ist dann der mit den Menschen, die wir uns als Gottesdienstteilnehmer, als Gemeinde wünschen. Ganz besonders ist das natürlich deutlich in den sogenannten Kasualien, also wenn getauft wird, wenn geheiratet wird, auch bei der Bestattung. Da kommen Angehörige und haben sehr klare Vorstellungen. Und auch da geht es um Aushandlungen. Also um die Frage, was braucht ihr, damit es für euch gut wird und was ist für uns nötig, damit es ein regelgerechter, ein richtiger Gottesdienst wird. Das heißt, diese doppelte Aushandlung steht für uns hinter jedem Gottesdienst.
Das heißt auch, bei einer Hochzeit geht nicht alles. Also man kann jetzt nicht jegliche Musik wünschen, Highway to Hell mal als ganz plattes Beispiel?
Wahrscheinlich nicht. Aber wir evangelischen Pastorinnen und Pastoren lernen gerade, dass wir in diesen Aushandlungsprozessen stärker danach fragen, warum bewegt euch das? Was ist daran wichtig? Und nicht sofort zu sagen, bestimmte Lieder geht nicht, bestimmte Musik geht nicht oder bestimmter Ritus geht nicht. Sondern diese Frage, warum ist euch das wichtig und was wollt ihr damit zum Ausdruck bringen, führt manchmal dazu, dass es, ich sag mal vorsichtig, verträglichere Lösungen gibt, die nicht ganz so spektakulär sind und trotzdem den Bedürfnissen Rechnung tragen.
Und wie weit ist das bei Ihren Kolleginnen und Kollegen schon angekommen, dass man in der heutigen Zeit sich mehr um die Menschen bemühen muss? Also zum Beispiel auf katholischer Seite gibt es die Sonntagspflicht und bis vor einigen Jahrzehnten waren die Gottesdienste sehr, sehr gut besucht und etwas vereinfacht gesagt, der Pfarrer musste sich nicht groß anstrengen, weil die Leute mussten ja kommen. Ist auf evangelischer Seite da schon ein Bewusstsein gewachsen, ich muss mich mehr um die Leute bemühen?
Das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich ein bisschen ausholen darf, ein Kollege von mir, Thomas Hirschüffel aus Hamburg, hat uns nochmal, uns Evangelische, darauf hingewiesen, dass der Gottesdienst, so wie wir ihn kennen, eigentlich aus dem Klosterleben stammt, also eine monastische Tradition hat. Und wenn wir heute sagen, es gibt die Sonntagspflicht oder für uns die Sonntagsverpflichtung, dann sind wir im Grunde kleine Mönche und Nonnen. Und das sind wir ja nicht im sonstigen Leben und deshalb fällt es uns schwer, mit diesen Pflichten angemessen umzugehen. Das heißt, Thomas Hirschüffel spricht eher von der Freiheit zum Gottesdienstbesuch. Und da gibt es einen Grundton, der seit der Reformation die evangelische Kirche prägt, nämlich die Klage über den schlechten Gottesdienstbesuch. Das finden Sie beim Reformator Martin Luther und danach bei allen folgenden Generationen. Das heißt, es gibt immer so etwas wie einen inneren Anspruch, eigentlich müssten alle kommen. Und es gibt eine Realität, nie kommen alle. Die Frage, ob wir anders und anderes tun müssten, bewegt die evangelische Kirche auch schon recht lange. Wir sind auch relativ vielgestaltig in den Formen, in denen wir Gottesdienste anbieten, machen aber folgende Erfahrung. Wenn wir einen Gottesdienst in einer bestimmten Form zuspitzen, zum Beispiel einen Familiengottesdienst oder einen Jugendgottesdienst mit besonderer Musik, erreichen wir im Wesentlichen nur genau diese Gruppe. Und der gemeinschaftsstiftende Charakter des Gottesdienstes, dass sich wirklich alt und jung und fromm und nicht so fromm miteinander unter Gottes Wort stellen, der tritt da ein bisschen zurück. Das lässt mich ein bisschen vorsichtig sein gegenüber dieser Ausdifferenzierung von Spartengottesdiensten und speziellen Zielgruppengottesdiensten.
Da haben Sie es eigentlich schon angesprochen. Ich meine, aus Sicht von jungen Menschen, wenn die einen Gottesdienst sehen, egal ob es katholisch oder evangelisch, das sind ältere Menschen, sitzen in einem Raum, singen alte Lieder und sprechen unverständliche Texte. Das ist mal ein bisschen brutal beschrieben. Aber wie kann denn da der Aspekt der höheren Qualität oder überhaupt der Qualitätsgedanke dazu führen, dass man vielleicht wieder dieses Gemeinschaftsstiftende irgendwie zusammenkriegt?
Wir haben da sozusagen eine theologische Aufgabe, die Sie gerade nochmal skizziert haben, die möglicherweise gegen gesellschaftliche Trends läuft. Also die Gesamtgesellschaft hat ja nicht gerade den Zug dazu, gemeinschaftsstiftend und generationsübergreifend zu agieren, sondern wir erleben durch Medien, durch Sozialformen, durch Veranstaltungsformate, dass es immer weiter ausdifferenziert wird und das ist auch die Erwartung der Menschen, genau für mich, so wie ich es ganz und gar brauche. Und wir mit dem Gottesdienst liegen da ein bisschen quer zu. Weil wir an etwas festhalten, was für viele Menschen vielleicht gar nicht mehr denkbar ist, nämlich dass es so etwas gibt, was alle oder viele anspricht. Von daher sind wir sozusagen trotzig, ein bisschen fromm, trotzig und treu zu einer Form, die möglicherweise gesellschaftlich immer weniger Anklang findet. Eine kleine, schnelle, überzeugende Lösung gibt es für uns auch nicht. Ich glaube, dass der Gottesdienst immer auch etwas Sperriges hat. Und die Frage ist, wie weit sind Menschen bereit, sich auf dieses etwas Sperrige einzulassen, auf das auch Unvertraute und vielleicht auch in Momenten Befremdliche?
Dann stellt sich für mich die Frage, was ist denn dann das Ziel einer Qualitätssicherung oder einer Qualitätsentwicklung für den Gottesdienst? Geht es letztlich wieder darum, dass mehr Menschen in den Gottesdienst kommen oder dass die Gottesdienste in Anführungszeichen besser werden?
Mein Kollege Volkert Fendler hat es auf einen sehr provokanten Satz gebracht. Die Diskussion um die Qualität der Gottesdienste befreit uns von der Diskussion um die Quantität. Das heißt, die Menge an Menschen, die sich sonntags versammeln, kann kein Kriterium sein oder ist kein Kriterium, sondern für uns ist das Kriterium, dass Menschen wissen, was sie tun und das, was sie tun, präzise tun. Und unsere Überzeugung ist, dass präzise gearbeitete Gottesdienste, also die ein Ziel vor Augen haben und zielführend Gottesdienst gestalten, dass die auch eine Strahlkraft entwickeln. Das wird nie mehr als ein Teil unserer Gemeinden so ansprechen, dass sie sonntags morgens um 10 Uhr sich in dieser Kirche, in diesem Gemeindezentrum versammeln. Das ist uns völlig klar und das können wir aus Umfragen auch ganz klar ablesen. Zugleich ist aber genauso klar in diesen Umfragen, für ganz viele Menschen, die nicht kommen, es ist wichtig, dass es diesen Gottesdienst gibt. Dass Kirche Gottesdienst feiert, dass sie die Möglichkeit hätten, wenn sie wollten, zum Gottesdienst zu kommen. Dass sie von dieser Möglichkeit wenig Gebrauch machen, schmerzt uns mehr als sie.
Und doch bleibt ja dieser Schmerz, wenn man dann mal auf Anführungszeichen alternative Veranstaltungen schaut. Also es gibt ja nach wie vor viele Events in unserer Gesellschaft, wo die Menschen hingehen. Man muss auch dazu sagen, dass ja nach wie vor mehrere Millionen Menschen jeden Sonntag auf evangelischer und katholischer Seite in den Gottesdienst gehen. Also man muss auch nicht immer in den Weltuntergangshorn hineinblasen. Aber zum Beispiel Rockkonzerte sind perfekt inszenierte Shows. Und Sie haben es auch schon so angedeutet, die sozialen Netzwerke befördern ja auch den Hang zum Inszenieren, zum immer individuelleren werden. Und letztlich geht es immer so ein bisschen darum, etwas zu präsentieren. Daher die Frage, wie perfekt muss denn eigentlich die Präsentation eines Gottesdienstes durch die Pfarrerin, durch den Pfarrer sein, aus Ihrer Sicht?
Also da haben wir auch mit der kirchlichen Mitgliedschaftsuntersuchung Evangelische und Nicht-Evangelische gefragt, wie fehlerfreundlich seid ihr eigentlich im Blick auf den Gottesdienst? Und die Untersuchung ist ganz eindeutig. Über 70% sagen, wenn mal was nicht klappt oder was schief läuft, ist das nicht tragisch. Also das ist okay. Ich würde da sehr, sehr sorgfältig unterscheiden wollen zwischen, es kann etwas schief gehen, das kann immer passieren und da gibt es eine große Toleranz und etwas ist unzureichend vorbereitet. Das heißt, das Unpräzise oder wenn ich es etwas lässig sage, das Schlampige, das nehmen uns Leute übel. Aber dass mal ein Fehler passiert, das darf passieren.
Sie sind ja auch selber Pastor, wenn Sie sich das so überlegen, von wegen Fehler macht jeder mal. Aber wie sieht denn für Sie ganz persönlich ein Gottesdienst aus, wo Sie sagen, der ist gut, der hat Qualität?
Wenn ich Gottesdienst als Gemeinde erlebe, dann möchte ich eigentlich zwei Dinge erleben. Ich möchte Menschen erleben, die diesen Gottesdienst sorgfältig vorbereitet haben und sich Gedanken gemacht haben über das, was wir beten, über das, was sie verkündigen, über das, was wir singen. Das ist der eine Moment, wo ich genau diese Vorbereitung spüren möchte. Und ich glaube, wir sind sensibel, ob etwas gut vorbereitet ist oder dahingetan. Und das Zweite, ich möchte gerne erleben, dass dieser Gottesdienst der Gemeinschaft, in der ich dann sitze, mit mir und den anderen gut tut. Das heißt, manchmal ist es gar nicht so sehr, dass ich im Vordergrund stehe oder meine Bedürfnisse. Aber wenn ich erlebe, dass da Menschen angerührt sind, bewegt sind und erbaut sind, dann geht es mir mit diesen Menschen gut.
Das sagt Hilmar Gattwinkel. Er ist kommissarischer Leiter des Zentrums für Qualitätsentwicklung im Gottesdienst der Evangelischen Kirche in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Peter.
Domradio, das Thema.
Domradio, die Sendung, das Thema. Gut gemeint reicht nicht. Das war die Überschrift für diese Sendung zur Frage, ob Gottesdienste ein Qualitätsmanagement brauchen. Mehr zu diesem Thema gibt es auch auf www.domradio.de. Alle Gespräche finden Sie dort als Podcast, wenige Stunden nach der Ausstrahlung dieser Sendung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Matthias Peter und sage Tschüss.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.